Ich weiß bis heute nicht, wo das herkommt. Oder auch, dass ich früher, wenn ich so erste Dates hatte oder so, dann haben manche Männer sich fast ein Bein dafür ausgerissen, irgendwas super special, fancy, 300 € Fünf-Sterne-Menü-Gänge, keine Ahnung was, auf die Beine zu stellen, was nichts ist, was ich haben möchte und was mich eher abturnt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Die aber gedacht haben, das wäre das, was ich erwarte.
Ja.
Und immer wenn ich dann gefragt habe, ja, aber warum? Können wir nicht einfach einen Döner essen gehen? Dann war so, hä? Du isst Döner?
Mit Messer und Gabel, ja.
Der Eindruck, den ich vermittle, scheint schon sehr tief zu sein. Ich würde mir halt nur einfach wünschen, dass Menschen vielleicht nachfragen.
Und deswegen, never judge a book by its cover. Das ist eine der größten Lebenslektionen von mir. Nicht nur in Bezug auf mich, auch auf andere. Ja, ich weiß ja, dass ich so viele Menschen kennenlerne, Easy. Und ja, so viele Einblicke in das Leben und in die Familiensysteme und so weiter bekomme. Never judge a book by its cover, Leute. Ihr wisst gar nichts über andere Leute. Glaubt mir. So, ihr Lieben, willkommen zurück zu unserem nicht so smallen Smalltalk-Podcast mit der wundervollen Easy und meiner Wenigkeit Monia. Und Easy, wie fandest du eigentlich die Resonanz zur ersten Folge, nachdem wir so viel Schiss hatten, dass es nach hinten losgeht?
Krass. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich meine, wir haben beide eine relativ starke, sehr loyale, sehr treue Community. Mir war also bewusst, dass wir von Tag 1 an relativ viele Hörer haben werden und vielleicht auch ein paar nette Worte. So. Also damit habe ich schon gerechnet. Aber also in dem Ausmaß und der Wortwahl und der Mühe, die sich gegeben haben mit dem Feedback, also an Länge von Nachrichten, die wir da bekommen haben. Und vor allen Dingen, dass sehr viel davon doch sehr tief war. Also wir zwei sind ja in diesem Podcast gestartet mit, dann gibt es halt mal keinen Mehrwert, in Anführungszeichen. Ja, also kein Wissen, keine Übung für zu Hause, kein so. Aber was die Hörer und Hörerinnen teilweise aus der Folge gezogen haben, an schon doch dann auch Dingen mit Tiefe, was zum Beispiel Freundschaften betrifft und so, damit habe ich nicht, also 0,0 gerechnet. Und
Ja.
das hat mich, also ich habe schon das ein oder andere Mal ein Tränchen vergossen, als ich die ganzen Nachrichten gesehen habe.
Ich auch. Also ich war unendlich gerührt. Wirklich. Das ging so tief. Das war so süß. Wirklich, ihr seid Zucker, Leute. Danke auch an alle, die angefangen haben, hier Rezensionen zu schreiben bei Apple und bewertet haben bei Spotify und so weiter und so fort. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Wir schätzen das sehr. Und ich muss auch sagen, was ich aber spannend fand, weil das so oft kam und ich nicht gedacht hätte, dass es so ein Ding ist, Easy, ist, dass viele gesagt haben, wie rührend sie es finden, wie du und ich miteinander umgehen und dass sie, ja, dass so eine Freundschaft quasi was Besonderes ist unter Frauen. Was denkst du?
Ich habe das auch sehr oft als Nachricht bekommen. Mich hat das sehr traurig gemacht. Also
Hm.
mich hat es auf der einen Seite einfach sehr gefreut, weil es mich nochmal in dem sozusagen bestätigt hat, was ich zum Beispiel von unserer Freundschaft denke und warum ich sie so wertschätze und so. Also das war nochmal so eine Art Spiegel von, ja, guck mal, das kommt auch so an, wie schön. Auf der anderen Seite hat es mich sehr mitgenommen, weil ich gedacht habe, wie traurig das ist, dass manche Menschen so eine Art Freundschaft nicht haben. Weil für mich ist, also ich meine, ich glaube, es gibt verschiedene Kategorien von Freunde und von
Safe.
Bekannte. Ich habe auch Freunde oder Freundinnen, mit denen ich jetzt nicht so close bin, wobei auch da ist der Umgang sehr wertschätzend, aber jetzt nicht so close close. Ich habe früher auch nur Freunde gehabt, mit denen ich nur feiern gegangen bin oder nur Kaffee trinken gegangen oder, ne, da ist das nochmal eine andere Art von Tiefe, aber man braucht Menschen, man braucht enge Freunde, mit denen man so eine starke Verbindung hat und verletzlich sein kann und die man so wertschätzt und der man alles auf der Welt gönnt und sie feiert und unterstützt und keine Ahnung, also man braucht das. Und der Gedanke, dass ganz offensichtlich sehr viele nicht das Gefühl haben, das zu haben oder teilweise noch nicht mal wussten, dass das möglich ist, finde ich sehr traurig.
Absolut. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube natürlich auch, dass sich die Art der Freundschaften im Laufe der Jahre verändern. Ich glaube, je jünger man ist, desto, vielleicht hat man auch dieses, ah, du bist meine BFF-Geschichte. Oder halt, es ist ein bisschen oberflächlicher, weil man ja einfach zusammen Dinge erlebt. Aber jetzt vielleicht mit 17, 18 oder 16, 15 jetzt nicht irgendwie den krassesten Deep Talk hat. Oder was, also zumindest wenn ich jetzt auf mich schaue, über mich spreche, hatte ich zwar tiefe Freundschaften, aber keine verletzlichen Freundschaften tatsächlich. Also Freundschaften, wo ich mich verletzlich gemacht habe, was natürlich auch zum Teil daran liegt, dass ich damals gar nicht dazu in der Lage war. Das war ja einer meiner größten Themen, mich überhaupt verletzlich zu zeigen, überhaupt zugeben, dass ich Schwächen habe und Probleme habe und damit nicht klarkomme, was dem Glaubenssatz geschuldet war, wer Probleme hat, dann war, ist schwach, man redet nicht mehr. Auf jeden Fall, das, ich würde sagen, Familiensystem-Thema. Und dementsprechend, also je tiefer, also je mehr ich an mir gearbeitet habe und je mehr ich mich geöffnet habe, desto tiefer wurden meine Freundschaften im Außen. Und natürlich sind dann auch Menschen gegangen und manche sind geblieben, da hat sich, haben sich die Freundschaften vertieft. Und neue Menschen, wie du zum Beispiel, Isi, sind dazugekommen. Und da hat man sich direkt auf so einer tiefen Ebene begegnet. Das ist irgendwie, da hat es nicht viel gebraucht, so irgendwie ein paar Jahre Vorlauf, sondern es hat einfach, ja, wir sind uns einfach sehr auf Augenhöhe und in einer bestimmten Tiefe begegnet. Und, aber es war nicht immer so. Und vor allem, ich muss auch sagen, ich kann nachvollziehen, dass viele gesagt haben, oh, solche Freundschaften unter Frauen. Also ich hatte jetzt keine irgendwie bitchy Freundschaften gehabt. Sowas gab es bei mir nicht. Aber ich habe in der Schule schon negative Erfahrungen mit anderen Frauen gemacht. In dem Sinne, dass es viel Neid war oder viel Lästerei hinter meinem Rücken oder, sodass ich dann wirklich in der Schulzeit überwiegend männliche Freunde hatte. Weil da war es für mich damals einfach viel einfacher. Ich habe gesagt, was Sache ist. Er hat gesagt, was Sache ist. Es ist geklärt. So, ich habe geklärt, dass da nie irgendwas zustande kommt, dass es rein platonisch ist für immer. Wenn das geklärt war, war ein Haken dran. Und dann hatte ich die coolsten Freundschaften. Wo man sich, ne, einfach die Meinung gegeigt hat und dann war nach 5 Minuten alles gut. So, und im Laufe der Jahre, wo ich auch in den Glaubenssätzen über Frauen gearbeitet habe und ich mich verändert habe und auch mehr mein Frausein angefangen habe zu lieben. Und dann haben sich meine Frauenfreundschaften extrem verändert. Wie war es denn bei dir?
Also, ich kann es dir nicht genau sagen. Also, wir sind uns sehr ähnlich, wir zwei. Auch was unsere Themen, was unsere Historie und sowas irgendwie betrifft. Das heißt, ich hatte die gleichen Themen. Bis auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit, ganz ehrlich. Ne? Also mit Verletzlichkeit zeigen können, Schwächen zugeben und so weiter. Das war für mich nicht einfach. Ich habe, glaube ich, bestimmt 10 Jahre nicht einmal geweint. Das, ne, also ich war schon ein Indianer kennt keinen Schmerz mäßig unterwegs. Was dann natürlich auch bedeutet, dass wenn du dich nicht verletzlich machst, auch keine Freundschaften mit wirklicher Tiefe entstehen können, weil du die Leute ja gar nicht so tief an dich ranlässt. Also das, ne?
Ja.
Und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass für mich der Umgang mit anderen Frauen schwieriger war als mit Männern beziehungsweise Jungs. Ich habe das Gefühl auch bis heute noch, dass Frauen auf mich, also wenn sie mich nicht kennen, ich meine das jetzt nicht in Freundschaften, aber wenn Frauen mich nicht kennen, also die Kontaktaufnahme und das erste Eisbrechen ist für mich mit Frauen komplizierter, anstrengender und mühsamer als mit Männern. Schon immer. Und ich hatte auch eine sehr lange Zeit in meinem Leben sehr viel mehr männliche Freunde als weibliche. Aus dem gleichen Grund wie du. Es war einfacher. Es war kein Konkurrenzdenken, es war einfacher, es war angenehmer, es war einfacher im Umgang, es gab kein hinter dem Rücken reden und so weiter, sondern einfach, wie du es gerade erzählt hast, so und so ist es und gut ist. Dann ist es in 5 Minuten erledigt und geklärt. Ich weiß nicht genau, also ich hatte trotzdem immer auch weibliche Freunde,
Ja, ich
Ich
auch.
hatte auch nie das Problem, dass es da einen großen Konkurrenzkampf gab, zumindest gefühlt nicht. Trotzdem hatte es nicht die Tiefe, die es heute hat.
Ja.
Und das liegt zu 100% daran, dass ich nicht bereit war, Menschen so nah an mich ranzulassen.
Ja. Dito. Ja. Ja, aber ich muss sagen, ich habe das heute mit den Frauenkontakten knüpfen nicht mehr. Also ich bin eh so ein Natural Networker und Socializer. Ich habe schon früher auf dem Spielplatz, habe ich, wenn so andere Kinder alleine waren, habe ich dann immer so Hürdenlauf und Geschichten organisiert mit allen Kindern auf dem Spielplatz, damit keiner ausgeschlossen ist. Das heißt, das wurde mir so in die Wiege gelegt. Tatsächlich ist es aber so, du weißt ja, dass ich ja auch oft Selbsterfahrungsgeschichten mache, ne? Du weißt, ich plädiere immer, ein Coach muss viel an sich selbst arbeiten, weil das sich wiederum auch gut auf seine Arbeit auswirkt. Und das heißt, ich gehe immer wieder mal in so Gruppensettings. Das heißt, in Retreats, verschiedene Ausbildungen und so weiter und so fort. Und wenn ich in den Raum reinkomme, Easy, spüre ich immer sofort, welche Frau sich von meiner Anwesenheit getriggert wird. Und das ist immer der gleiche Typ. Das heißt, es ist immer der Typ, der sehr verunsichert ist durch meine Präsenz. Ja. Und was ich dann angefangen, ich habe mich dann selbst beobachtet, weil was ich dann gemacht habe, früher vor allem, ist, ich habe mich dann kleiner gemacht, als ich bin, um diesen Frauen zu suggerieren, ich bin keine Gefahr. Ich bin keine Konkurrenz. Ich bin nicht besser als du, gar nichts. Und habe dann so ein bisschen über mein Licht komplett, ich habe mich komplett kleiner gemacht, damit sich diese Frauen wohlfühlen. Und damit habe ich ja aktiv aufgehört. Ja, sodass auch wirklich in den letzten zwei Retreats, da gibt es ja immer so safe Container, wo man alles ausspricht, wo dann bei der letzten Ausbildung, beim vorletzten Retreat, zwei Frauen quasi auf mich losgegangen sind, begleitet durch den Coach, ja, und gesagt haben, ja, dass ich sie triggere und dass ich, keine Ahnung, wie auch immer, ne? Und dann hat halt aber der Coach, der da ist, sehr schnell auseinandergenommen, warum und woher das herkommt. Und dass es aber ganz oft in einem selbst verwurzelt ist. Und dass es einfach die Unsicherheit ist gegenüber anderen Frauen. So, ne? Und das heißt, und es ist auch so geil, in einem anderen Retreat war das so, da sollten wir uns mit drei Leuten zusammentun, die uns triggern. Und das waren 60 Leute, easy. Und ich wusste, wer auf mich zukommen wird. Ich wusste es. Und dann haben wir uns so drin gesetzt. Und damit du meinen Anteil daran siehst, da habe ich auch erkannt, wo es herkommt. Dann haben die halt gesagt, ja, mich triggert, dass du so laut bist und dass du so kein Problem hast, den Raum einzunehmen und dass du gut aussiehst und mich triggert das dritte so und ich so okay und mich triggert, habe ich dann gesagt, dass du unsicher bist, ja, und dass du dich überhaupt vergleichst, weil ich darunter gelitten habe. Dieses Vergleichen, das kenne ich aus der Schulzeit mit anderen Frauen und ich musste daran auch arbeiten, dass mich das nicht mehr so anpiekst. Ja, und ich das gehen lassen kann und die Unsicherheit bei anderen Leuten lassen kann, trotzdem mitfühlend offen und begegnet bleibe, weil heute ist es so, nach dem letzten, das heißt Konflikt, nach der letzten Begegnung, die ich hatte, mit dieser Frau hatte ich danach einen sehr wertvollen Austausch. Und jetzt ist es so, dass wir auch ab und zu Kontakt haben und wir uns sehr offen, sehr klar sagen, wenn wir uns gegenseitig triggern, und dadurch voll der wertvolle Austausch entstanden ist. Aber das ging natürlich nur mit einem gewissen Bewusstseinsstand und mit einer gewissen Selbstreflexion. Und das heißt, dieses Thema zieht sich irgendwie durch. Und dabei, Isi, ich feiere Frauen. Ich liebe nichts mehr, als wenn ich so eine Frau sehe, die volle Kanne in ihrer Kraft steht. Ne? Ich mache auch fremden Frauen Komplimente.
Ich auch.
Und vor allem, ich liebe Komplimente von Frauen. Ich liebe es, wenn mir Frauen Komplimente machen. Die
Ja,
sind für mich
oder?
das Nonplusultra, oder?
Sind die nicht 100-mal mehr wert, gefühlt? Also
Ey.
für eine Frau als ein Kompliment von irgendeinem Kerl?
Safe.
Ich habe vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, ich habe ein Podcast-Interview gehabt mit einer Frau. Und wir hatten davor, wir folgen uns gegenseitig auf Instagram, wir hatten davor irgendwie schon ein bisschen Kontakt und haben irgendwie hin und her geschrieben und so weiter. Die hat meine Stories gesehen, ich ihre. Und dann hatten wir diesen Zoom-Call und die kommt in den Call, guckt mich an und sagt, wow, du bist ja wirklich so schön, wie es auf Instagram immer aussieht.
Oh.
Ich habe fast angefangen zu heulen.
Ja.
Einfach, weil es ist was anderes, wenn eine Frau das sagt. Und weil sie das so einfach aus dem, du hast gemerkt, dass das einfach wirklich von innen einfach rausgebrochen ist gerade aus ihr,
Ja.
weißt du? Es war
Ja.
nicht, weil sie mir ein gutes Gefühl geben wollte oder weil sie mir irgendwie Honig ums Maul schmieren wollte, sondern weil sie das in dem Moment gerade so gefühlt hat. Und dann hat sie es einfach ausgesprochen und ich saß dann und habe gedacht, oh, danke.
Ja, das geht runter wie Honig, wirklich. Also, Leute, ich kann das nur ermutigen, dass man Frauenfreundschaften, wenn die sind so eine heftige Ressource. Ich weiß nicht, ich liebe es. Also auch dieses von Frau zu Frau und auch zu dieser Austausch, der stattfindet, wenn man sich verletzlich zeigt und weiß ich nicht. Und natürlich gehen Leute mit der Zeit, ja. Und bei anderen vertieft es sich und da kommen neue dazu, aber es ist einfach Gold wert. Ich weiß nicht.
Ja.
Also, ja. Ja, so viel dazu. Ne? Das war auf jeden Fall überraschend. Ja.
Wo wir gerade beim Thema auch erster Eindruck bei Menschen sind, wie ist denn jetzt mal unabhängig davon, ob bei Frauen oder bei Männern, was sind denn so die größten Vorurteile, mit denen du zu kämpfen hattest, wenn dich Menschen das erste Mal gesehen oder kennengelernt haben? Weißt du, dieses Typische, dass irgendwann, der dich jetzt ein bisschen länger kennt, danach zu dir kommt und sowas sagt wie, du, als ich dich noch nicht kannte, habe ich gedacht, du bist so und so und so. Und am besten ein Beispiel, das sehr weit von deiner wirklichen Persönlichkeit entfernt ist.
Oh je, ich sehe. Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein Beispiel herauskramen kann. Vielleicht kommt es hoch im Erzählen. Aber ich glaube, wenn mich Leute das allererste Mal sehen, erwarten sie nicht, wie divers ich im Inneren bin. Also dieses, wie gegensätzlich ich bin, ne? In der Art und Weise, was ich mache, was ich lebe. Ich glaube, die Leute, die haben ein gewisses Vorurteil aufgrund meiner Optik, aufgrund der Herkunft, ne, Lockenkopf, lange gemachte Nägel, Lippenstift immer on fleek, ne. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die erwarten da nicht so viel Tiefe in der Hinsicht. Und vor allem nicht, dass ich nicht so gut, Achtung, schubladisierter bin, wie ich aussehe. Das heißt, ich passe ja eigentlich easy, passe ich nirgendwo rein. Du weißt, ich habe ja, ich bin, ne, hier geboren, hier aufgewachsen, habe tunesisch-marokkanische Wurzeln. So. Mich kannst du nicht in die marokkanische Kultur stecken und ich füge mich ein. Überhaupt nicht. Das Gleiche gilt für die tunesische Kultur. Das Gleiche gilt für die deutsche Kultur. Ich habe mir nämlich einfach aus allen Kulturen was zusammengebastelt und das bin so ich. Und dementsprechend ist es für Leute sehr schwer, mich zu greifen. Also ich merke immer, dass Leute Probleme haben, mich zu greifen in der Hinsicht. Weil sobald sie es versuchen, passiert irgendwas, ne? Und es kommt was ganz anderes dabei raus. Ich bin beispielsweise, wie gesagt, halt, es ist dieses Beauty-Tiefe-Ding. Dann bin ich spirituell. Dann spiele ich Schlagzeug, gebe auch Surfen und Tauchen. Bin Young, Wild and Free nach dem Motto, ich liebe es zu tanzen und da Spaß zu haben, bin aber voll gerne Mutter von meinem Kind. Es sind so lauter Dinge. Ich glaube, die Leute einfach, die je nachdem, welche Attribute Menschen, so einem Mensch wie mir, so einem optischen Mensch wie mir und auch einem Menschen mit der Herkunft, wie ich sie habe, zuordnen, ja, dass der immer, ich merke immer, Leute sind verwirrt. Also ein Beispiel ist, anscheinend lief gestern im HR ein Beitrag, wo ich zu sehen war. Ich wurde nämlich vorgestern auf der Straße angesprochen von einem Fernsehteam und ich sollte mal was zum Thema KI sagen. Und als ich fertig war, du hast beim Sprechen gesehen, wie überrascht der Moderator davon war, dass ich so in die Tiefe und so ganzheitlich gegangen bin. Und dann, als wir dann fertig waren, gemeint, wow, das war eine krasse Antwort. Und ich habe einfach ihm angesehen, dass er das überhaupt nicht erwartet hat.
Mhm.
Null. Ich mit meinem Kleid und dies und jenes unterwegs gewesen, Shoppingtüte in der Hand und so weiter. Der war total überrascht. Und das ist etwas, was mir öfter begegnet. Auf jeden Fall. Wie ist es denn bei dir?
Bevor ich das beantworte, ich würde ganz gerne zumindest anmerken, dass ich gleich, wenn ich die Frage beantwortet habe, nochmal auf dieses Nicht-Schubladisieren eingehen würde. Erinnere mich dran, wenn ich es vergesse.
Ja, mache ich,
Dazu nämlich
mache ich.
eine Rückfrage.
Okay.
Bei mir ist es wahrscheinlich ähnlich. Also wir sind beide, glaube ich, schwierig in eine Schublade zu stecken. Aber das, womit ich am meisten konfrontiert wurde in meinem, also das mit den Schubladen ist eh ein Thema, aber ich glaube, das ist nicht das Problem des ersten Eindrucks, was man bei mir immer denkt. Ich weiß nicht, ob das online übertragbar ist. Also ich weiß nicht, ob es auf Instagram jetzt genauso ist. Aber wenn man mich so persönlich das erste Mal sieht oder kennenlernt, dann ist das meiste Feedback, was ich bekommen habe, in Richtung sehr arrogant.
Ich wusste es.
Sehr, sehr, sehr arrogant. Sehr oberflächlich. Also man geht immer davon aus, dass ich so ein High-Maintenance-Girlie bin. So mit Gucci, Prada und nur in teuren Restaurants essen und 5-Sterne-Urlaube und dass ich halt sehr viel Wert auf sehr viel Luxus und Materielles lege. Und einfach sehr, sehr oberflächlich bin. Das ist meistens arrogant und oberflächlich. Das ist meistens das.
Oh mein Gott.
Ja.
Ja, stimmt dir mal gar nicht. Krass.
Ja, es könnte nicht weiter entfernt
Ja, genau.
sein von, also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin sehr wenig interessiert an materiellen Dingen.
Ja.
Ich besitze keine Louis Prada, Dolce, keine Ahnung was, Handtasche oder ich habe sowas noch nicht mal. Also wie Menschen auf diese Idee gekommen sind, das hat teilweise so absurde Maße angenommen, dass ich teilweise irgendwie unterwegs war und an irgendeinem, weiß nicht mehr, Straßenfest oder keine Ahnung was, und ich stand halt irgend so am Stehtisch und habe meine so eine kleine Handtasche auf dem Tisch liegen gehabt. Und da kam so eine Frau angelaufen, die sehr, also die war von oben bis unten so in Louis Vuitton und so, also so, dass du die Logos überall gesehen hast. Und dann stellt die sich so neben mich und fängt an, mit mir über meine Handtasche zu sprechen und dass sie eine ähnliche hat und hat angefangen, mir zu sagen, also so nach dem Motto, ja, Bottega Veneta ist ja auch eine ganz tolle Marke, in welchem Store ich die denn gekauft hätte? Und ich gucke die an und sage, H&M. Also, weißt du, ich wurde super oft auf meine Prada-Schuhe angesprochen. Ich besitze keine Prada-Schuhe. Die waren von Buffalo oder von H&M oder von Zara oder keine Ahnung was. Und immer wenn ich das dann so beantwortet habe, dann haben die Menschen mich angeguckt und gedacht, hä, was? Wie, die sind nicht von Prada? Also ich weiß nicht, warum Menschen immer auf die Idee gekommen sind, dass ich sehr teure Kleidung und Accessoires besitze. Ich besitze sowas nicht, aber offensichtlich scheine ich ein Vibe auszustrahlen, der danach.
Luxury Girl.
Ja. Weißt du, ich trage auch keinen Schmuck und so. Ich weiß bis heute nicht, wo das herkommt. Oder auch, dass ich früher, wenn ich so erste Dates hatte oder so, dann haben manche Männer sich fast ein Bein dafür ausgerissen, irgendwas super special, fancy, 300 €, 5-Sterne-Menü, Gänge, keine Ahnung was, irgendwie auf die Beine zu stellen, was nichts ist, was ich haben möchte und was mich eher abturnt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Die aber gedacht haben, das wäre das, was ich erwarte. Und immer wenn ich dann gefragt habe, ja, aber warum? Können wir nicht einfach einen Döner essen gehen jetzt? So. Dann war so, hä? Du isst Döner?
Mit Messer und Gabel, ja.
Ja. So, also der Eindruck, den ich vermittle, scheint schon sehr tief zu sein. Ich würde mir halt nur einfach wünschen, dass Menschen vielleicht nachfragen, einfach. Aber das tun sie meistens nicht. Also das ist was mich mein Leben lang schon verfolgt und ich einfach wirklich nicht weiß, wo es herkommt. Und ich auch einfach irgendwann mich damit abgefunden habe, dass ich ganz offensichtlich diese eine spezielle Ausstrahlung habe oder Menschen das so auffassen oder sich eben ihren Teil denken. Ich habe auch nicht vor, das Gegenteil zu beweisen, aktiv, weißt du, sollen sie halt denken, was sie wollen. Irgendwann stellen sie dann schon fest, dass sie damit nicht so richtig liegen. Aber es ist schon, also weil es halt so weit entfernt von meinem Charakter ist, ist das für mich immer wieder aufs Neue seltsam.
Und deswegen never judge a book by its cover. Ne? Das ist auch wirklich, das ist eine der größten Lebenslektionen von mir. Nicht nur in Bezug auf mich, auch auf andere. Ne? Ich weiß ja, dass ich so viele Menschen kennenlerne, Easy, und ja so viele Einblicke in das Leben und in die Familiensysteme und so weiter bekomme. Never judge a book by its cover, Leute. Ihr wisst gar nichts über andere Leute. Glaubt mir. Glaubt mir. Das ist wirklich so die fetteste Lektion in Demut, die ich hier bekommen habe, durch die letzten Jahre einfach, dass ich einfach gar nichts weiß, egal wie jemand aussieht, egal wo der herkommt. Ne? Ich weiß nichts, ich kann nichts anhand dieser Attribute, kann ich nichts über jemanden sagen. Full stop. So. Ja, krass. Du wolltest noch auf dieses Thema mit dem Schubladisierbar eingehen.
Ja, und zwar wüsste
Ja.
ich gerne, ich meine, du hast ja erzählt, dass das schon dein Leben lang so ist, dass man dich in keine Schublade packen kann. Wie war das für dich? Weil es ist ja schon so ein bisschen, dass man, wenn man zu keiner, sagen wir mal, Gruppierung oder in keine Schublade so richtig passt, man eventuell Gefahr läuft, das Gefühl zu haben, nie so richtig irgendwie dazuzugehören oder so sein Tribe so zu finden. Oder eben bei verschiedenen Schubladen aneckt, weil die dann die anderen Schubladen nicht mögen und so. Also wie ist das für dich gewesen, so groß zu werden?
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt mal mich hineinfühle und so zurückblicke auf Teenie Monia, ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich gewisse Anteile in gewissen Kreisen zurückgehalten habe, Easy. Erstmal. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zu Besuch in Marokko war, ich meine, man ist schon rausgefallen. Die Leute haben 10 Meter gegen den Wind gerochen, dass ich nicht da gewohnt, da aufgewachsen bin. Das sieht man, das hört man in meinem deutschen Akzent, in meinem marokkanischen Dialekt und dem tunesischen auch. Das heißt, auch sprachlich habe ich nirgends dazugehört. Also in Deutschland schon, klar, aber dort halt auch nicht. Und fühle mich auch nicht zugehörig komplett, sondern zu gewissen Anteilen und gewissen Werten fühle ich mich zugehörig und anderen halt nicht. Und es war halt, ich glaube, dass ich viel zurückgehalten habe in gewissen Kreisen. Also um da nicht rauszufallen und dann aber auch natürlich auch Anteile von mir verleugnet habe, um nicht, gerade in Deutschland tatsächlich auch, um nicht irgendein Klischee zu bedienen, das andere im Kopf über einem haben. Und das ist auch ein Prozess, der lange angeht tatsächlich, dass ich mir das erlaube. Ich habe irgendwann im Zuge meiner Arbeit gesagt, ey, ich erlaube mir diese Widersprüchlichkeit. Fertig. Ich muss nicht in der sauberen Schublade passen im Kopf der anderen. So, ich gehöre ab jetzt zu mir. Also ich habe dann irgendwann beschlossen, anstatt im Außen nach Zugehörigkeit zu suchen, also sage ich, gehöre zu mir. So. Und da ich ja auch spirituell bin und ich fühle mich halt verbunden mit dem großen Ganzen. Das hat für mich dann dieses Zugehörigkeitsgefühl hat mir das dann gegeben, tatsächlich. Und dass ich gar nicht, wie gesagt, es fällt einfach auf natürlich, je nachdem, in welchem Kreis ich bin. Aber heute halte ich damit nicht mehr zurück. So, ich bin, wie ich bin. Und das sind die Anteile. Und wenn du dazu Fragen hast, dann stell sie. Aber früher war ich sehr darauf bedacht, keine Klischees zu bedienen. Na? Und egal wo. Und ja, und habt gewisse Anteile von mir verleugnet. So bin ich damit aufgewachsen, bis ich es irgendwann gecheckt habe, dass auch so ein innerer Konflikt entstanden ist. Und ich mich damit nicht mehr gut gefühlt habe und gesagt habe, weißt du was? Nee, ich erlaube mir das jetzt. Fertig. Verstehst oder verstehst nicht. Ja.
Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, ich habe das bei mir, ich habe das Kulturproblem nicht so stark,
Ja.
weil ich, also A sind es bei mir nur zwei, nicht drei, und es ist alles europäisch, ne? Da sind die Unterschiede jetzt nicht so riesig, riesig. Also zumindest nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich müsste mich kulturell in eine der Schubladen stecken können. So.
Ja.
Ich hatte das mehr mit Interessen Eigenschaften, Anteilen, die meinen Charakter betreffen, dass auch in meiner Jugend und auch bis heute teilweise noch einfach gewisse Dinge für Menschen zusammengehören und gewisse Dinge nicht.
Ja.
Und ich war schon immer so, dass ich sehr facettenreich war und Gegenteile in mir vereint habe, ohne dass mir das klar war mit 10 oder so. Aber ich war ja gleichzeitig Cheerleader und bin Skateboard gefahren. Weil ich beides toll fand. So. Aber die Cheerleader fanden kacke, dass ich Skateboard fahre. Und die, also weißt du, es hat nicht.
Voll,
Es hat,
ich weiß ganz genau, was du meinst.
Es hat nicht zusammengepasst. Und ich dadurch habe ich tatsächlich lange Zeit das Gefühl gehabt, nie so richtig irgendwo dazuzugehören, weil immer irgendwas war, was diese eine Gruppe doof fand oder was das Ausschlusskriterium war, in dieser Gruppe zu sein. Zum Beispiel habe ich ja, du hast in der letzten Folge ja exposed, dass ich einen kleinen Nerd in mir habe. Und ich habe in meiner Jugend und in meiner Kindheit sehr, sehr viel gezockt. Sehr viel. So mit LAN-Partys und so einem Kram. Das fanden zum Beispiel die ganzen Mädels doof. Weil das war was, was Jungs machen. Damit war ich also teilweise da schon mal raus. Dann war ich sehr interessiert. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwem was sagt, der hier zuhört. Aber da, wo ich früher gewohnt habe, war so ein Magic-Laden. Die hatten so nerdy Stuff. So Dungeons and Dragons Zeug, was man da kaufen konnte. Oder so Herr der Ringe Merch und so Drachen und keine Ahnung, so ein Kram halt, ja. Und der war direkt unter der Wohnung, in der wir damals gewohnt haben. Und ich bin da voll gerne rein. Da gab es auch so Pokémon-Karten und so ein Kram.
Geil.
Und ich habe diesen Laden sehr geliebt. Und irgendwann habe ich angefangen zu sehen, dass die in der hinteren, die hatten so einen Gang nach hinten. Da war so ein großer Tisch und da haben ganz oft Leute irgendwas gespielt. Ich habe nicht verstanden, was, aber die haben da was gespielt. Und es war, ich glaube, es war Dungeons and Dragons oder so, was ja ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist. Ja, also was du an einem Tisch mit Leuten spielst und dann schlüpft jeder irgendwie eine Rolle und es gibt einen Dungeon Master, der sich irgendwie eine Geschichte überlegt und so. Und das, da waren teilweise Leute verkleidet. Also es sah einfach aus, als würde das unfassbar viel Spaß machen. Und ich wollte unbedingt mitspielen. Ich durfte aber nicht. Also damals, weil ich einfach für den Laden, für die Leute, die da gespielt haben, einfach zu jung war, klar. Also habe ich angefangen, so Magic-Karten, was auch so eine ähnliche Sache ist, zu sammeln. Ich wusste nicht, was man damit spielt, aber ich habe angefangen, die zu sammeln und in so Glasichtfolien reinzumachen und so ein Sammelbuch zu haben und so. Als das meine ganzen coolen Freundinnen gesehen haben, haben die mich dafür zumindest schon mal hart ausgelacht. Und dann hatten wir eine Clique in der Schule. Es war wahrscheinlich auf allen Schulen so, dass es irgendwie die coole Clique, die Sportler-Clique, die Nerdy-Clique, die keine Ahnung was Clique. Und für die Nerds war ich immer zu cool. Das heißt, die haben mich nicht um sich haben wollen. Die wollten mir auch, die haben zum Beispiel auch diese Sachen gespielt, die wollten mir es aber nicht beibringen. Und sie hatten immer das Gefühl, ich verarsche die. Weil ich ja zu cool bin für die Nerds.
Ja.
Und ich wollte aber unbedingt lernen, wie man das spielt. Aber das, die wollten nicht. Und die wurden richtig gemein. Für die coolen Leute war ich aber zu nerdy. Also egal, in welche Gruppe du mich gesteckt hast, irgendwas war mit mir in Anführungszeichen nicht in Ordnung oder zu sehr ein Teil aus der anderen Gruppe, als dass ich da reingepasst hätte. Und das hat mich mein halbes Leben lang irgendwie verfolgt, weil es immer wieder, es gibt davon ja auch eine erwachsene Version, ja?
Safe, ja.
Und das ist immer wieder so gewesen. Und ich fand das ganz, ganz schlimm, weil auch ich dann irgendwann gelernt habe, okay, du musst gucken, in welchem Umfeld du gerade bist und welche Anteile du dafür abschalten musst, dass du hier jetzt bleiben darfst.
Macht mich traurig, merke ich gerade.
Ja.
Ja, voll.
War auch sehr traurig. Ich habe glücklicherweise irgendwann damit aufgehört. Aber das war ein langer Weg bis dahin.
Hast du eigentlich aufgrund dessen mal irgendwie Mobbing-Erfahrung gehabt?
Nee. Also ich habe Mobbing-Erfahrung, aber nicht im Zusammenhang damit.
Okay.
Das war mehr dieses Mädchen, Frauenrivalen-Ding. Ja. Also jetzt auch nicht so Mobbing im Sinne von, ich wurde zusammengeschlagen oder ich wurde beschimpft oder so. Aber im Sinne von, es wurden irgendwelche Dinge in der Schule angestellt, und dann auf mich geschoben, obwohl ich damit nichts zu tun hatte, damit ich Ärger bekomme. Oder ich glaube, in einer Klasse waren so zwei Mädels, die haben zum Beispiel im Schulunterricht, die saßen hinter mir, die haben dann angefangen, meine Haare abzuschneiden.
What?
Also solche Dinge sind mir schon passiert, aber nicht in Bezug auf die Schubladen.
Okay.
Ich glaube, ich habe das Problem teilweise noch heute mit Meinungen.
Inwiefern? Ah,
Wenn
ja, doch, doch, ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber erzähl bitte.
Ich bin sehr diplomatisch und sehr interessiert und sehr neugierig. Was bedeutet, wenn irgendein Thema kommt, es ist völlig egal welches und völlig egal, wie voreingenommen die meisten Menschen dazu schon sind. Ich möchte mir alle Facetten und alle Seiten zu einem Thema angucken, bevor ich mir darüber eine Meinung bilde. Und wenn es mal angenommen, es gibt zwei Lager, dann stehe ich meistens in der Mitte und verstehe zu einem Großteil die eine Seite und zu einem Großteil die andere Seite. Und nicht alles, was die eine Seite sagt, ist cool und nicht alles, was die andere Seite sagt, ist cool. Das heißt, ich habe meistens eine eigene Meinung dazu. Und wenn du mich jetzt fragst, willst du schwarz oder weiß, sag ich gar nichts. Weil bei schwarz finde ich das kacke und das okay und bei weiß finde ich das kacke und das okay. Was bedeutet, einige Leute haben in meinem Leben immer zu mir gesagt, ja, du machst sie halt einfach, wenn du einfach in der Mitte stehen bleibst. Und ich habe immer gesagt, nein, das ist die schlimmste Position.
Ever, ja.
Und ich mache das nicht gerne, aber ich verleugne meine Meinung nicht und ich weigere mich einfach blind zu irgendwas, mich zu orientieren, nur weil das gesellschaftlich gerade cool ist. Weil in der Mitte wirst du von beiden Seiten angegriffen.
Ja,
Keiner
safe.
gibt dir eine Krone dafür oder ein Sternchen, dass du ein, zwei Argumente von denen toll fandst, sondern nur das, was du scheiße findest, wird gesehen. Und dann wirst du von beiden Seiten angegriffen. Und das ist heute noch ein Problem. Ich werde sehr oft darauf angesprochen, dass es nicht in Ordnung ist, irgendwelche positiven Seiten von irgendwas zu sehen, was gesellschaftlich gerade nicht okay ist.
Safe, easy, the story of my life. Das haben wir wieder gemeinsam. Ich fühle
Also
das so
es
hart.
ist wirklich schwierig, da so standfest zu bleiben und ein dickes Fell zu haben und sich das ständig anzuhören.
Ja.
Und auch das hat dazu geführt, dass ich zu ganz vielen Themen nichts mehr sage.
Safe.
Einfach,
Also,
weil ich keine Lust auf die Diskussion danach habe. Nicht, weil ich Angst habe, dass mich irgendwer nicht mögen könnte oder dass mir Follower entfolgen oder keine. Das ist nicht mein Problem, aber ich habe keine Lust auf die Diskussion.
ja, weil die auch so hoch emotionalisiert ist dann. Weißt du, weil Leute, die meisten Menschen identifizieren sich ja mit ihrer Meinung. Ich bin das, was ich sage. Wenn du sagst, ich bin nicht deiner Meinung, hören die meisten, du bist falsch. Fertig. So, nur mal kurz mal abzubiegen, um hier zurückzukommen. Und das heißt, die Leute nehmen dann deine Position persönlich, als ob du sie persönlich im Stich lässt oder sie verrätst oder nicht loyal bist oder. Ne? Nur weil du jetzt beispielsweise beide Seiten verstehst oder auch einfach differenzierst. An Seite A ist das und das gut und das und das schlecht. An Seite B ist das und das gut und das schlecht. Ich kann beides nachvollziehen. Ich kann aber auch die Gegenargumente nachvollziehen. Fertig. So, und ich fühle das sehr, weil das habe ich auch bis heute noch tatsächlich.
Ja,
Dass es
es
immer
ist
schwierig ist.
unheimlich anstrengend.
Sehr. Und dass ich auch dann lieber schweige, weil choose your battles. Und manchmal bin ich auch überfordert über mit der hart, also wenn es nicht im Coaching-Kontext ist, ja, bin ich mit dieser krassen persönlichen, dieses persönlich getriggert werden, davon bin ich einfach überfordert. Wenn man halt dann selber, wenn man sich davon verletzt fühlt, wo du stehst, und dann irgendwie durch das Verletztfühlen zurückverletzen will, also dieses verletzte Menschen-Ding.
Und das Schlimme, finde ich, es wird gefühlt, vielleicht geht es dir anders, aber gefühlt wird es immer schlimmer. Weil wir mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass wir, zumindest in der Social-Media-Bubble, dass Menschen erwarten, dass du nichts mehr sagst, was sie in irgendeiner Art und Weise angreifen könnte.
Ja.
Also was sie als Angriff empfinden. Wenn aber du dich von meiner Meinung angegriffen fühlst, ist das einfach nicht mein fucking Problem.
Ja.
Weißt du, wenn ich, es kommt, ich finde, es kommt immer sehr auf die Intention an. Wenn ich Dinge sage, ohne eine bestimmte Menschengruppe verletzen zu wollen oder runtermachen zu wollen oder keine Ahnung was, und ich spreche meistens sehr diplomatisch und sehr wertschätzend und sehr vorsichtig. Und trotzdem sind Menschen davon verletzt, dass ich eine Meinung zu X, Y und Z habe, dann ist das nicht mein Problem. Und wir können jetzt nicht hingehen und zu gar nichts mehr unseren Mund aufmachen oder gar keine Meinung mehr vertreten, weil irgendjemand davon dann verletzt ist. Und ich habe das Gefühl, dass das sehr, es ist sehr präsent. Ich habe letztens eine Umfrage gesehen in irgendeinem College. Ich weiß nicht mehr genau, wo das, also auf jeden Fall in den Staaten gewesen, wo ich glaube 60% der Studenten angegeben haben, dass sie es fair finden, jemanden von der Uni zu schmeißen, wenn diese Person sie offended hat im Sinne ihres ihrer Herkunft oder ihrer Gender Identity oder keine Ahnung, also irgendwas sagt, was sie als Angriff deuten würden. Nicht, dass derjenige ein Hardcore-Rassist ist oder sonst irgendwas, sondern was sie als nicht okay empfinden würden. Und auch da habe ich gedacht, ich kann verstehen, wenn man Richtlinien und Gesetze dazu hat, wie man als Menschen miteinander umgeht. Dass man niemanden angreift, verletzt, ob emotional, körperlich oder wie auch immer. Nur weil dieserjenige andere Ideologien, eine andere Herkunft, Ethnik, Gender, Identität oder was auch immer hat. Alles cool. Und ich finde, dass Angriffe in diese Richtung, ob emotional oder körperlich, geahndet werden müssen. Punkt. Aber wenn ich mich jetzt wirklich von allem angegriffen fühle und aus allem, was ein anderer Mensch zu mir sagt, nur weil es mir nicht passt oder weil es nicht in mein Weltbild passt, einen Angriff mache, dann haben wir bald ein echtes Problem mit.
Haben wir doch schon.
Ja, wir haben, ja klar, haben wir ein Problem, aber es wird ja noch größer.
Ich
Weil
meine.
alle sehr sensibel werden und alle so emotional drüber sind, dass jetzt auf einmal alles ein Problem ist, das zu sagen. Und ich merke das sehr auch in meinem Social Media, dass egal zu welchem Thema ich was sage, ich kriege immer Nachrichten von irgendwem, den ich damit auf den Schiff getreten bin.
Ja. Ja, ich glaube einfach wirklich, ich glaube, eine der wertvollsten Fähigkeiten, die wir als Menschen entwickeln können, ist zu lernen, Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen.
Ja.
Fertig. Wirklich, das würde so viel lösen, solven an der Stelle. Natürlich nicht alles, ne? Natürlich nicht, und ich nehme auch Aussagen an der Stelle raus, die wirklich hart rassistisch unter der Gürtellinie gehen, sexistisch ist sein Vater. Also wo es keinen Interpretationsfreiraum mehr gibt, wo es ganz klar gegen jemanden gerichtet ist. Aber ich glaube schon, die Kunst ist wirklich zu lernen, Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen. Das gibt einem so eine heftige innere Freiheit. Aber wir sind meilenweit davon entfernt. Allein wenn du dir TikTok anguckst, wie extrem, also wirklich, ich finde TikTok mittlerweile extrem in der, also im Sinne von, dass ich es extrem finde, weil Leute da extreme Meinungen äußern, immer sehr schwarz-weiß, sehr entweder das oder das, wenn du bist so oder so, und dann musst du dir mal die Kommentarsection dazu durchgehen. Es ist erschreckend easy, und das ist die angeblich neue Generation.
Ich gucke mir
Also
das ja nicht an. Also
ich
TikTok
mache es
ist
ab
für
und
mich
zu.
das RTL 2 von Social Media. Ich kann mir das nicht angucken.
Ja, ich glaube, je nachdem, wen du fragst, ich glaube, Leute, die jünger sind als wir, haben dazu einen ganz anderen Bezug zu TikTok als wir jetzt beispielsweise. Aber es ist wirklich, es ist erschreckend teilweise. Also was da an Unbewusstsein und an Schwarz-Weiß-Denken und Beleidigungen persönlich werden, was da verbreitet wird, ist wirklich erschreckend. Ja.
Und es wird halt auch nicht besser. Es wird immer, es ist, ich finde, es wird immer schlimmer, weil es ja auch immer eine persönliche Wahrnehmung ist. Du hast gerade gesagt, solange es nicht super rassistisch oder sexistisch ist oder so.
Aber ist es
Wer,
schon.
aber wer sagt denn ab wann? Weißt du, ich würde dir ja zustimmen, wenn es nicht schon Leute gäbe, die auf Instagram oder auch auf TikTok Reels machen, wo sie sagen, hier der Mann, der gerade an mir vorbeigelaufen ist, hat gesagt, ich habe ein nettes Lächeln. Das ist sexistisch. Da haben die sich 10 Minuten lang drüber aufgeregt. Und ich denke mir so, ja, okay. Ich respektiere, dass dir das unangenehm ist. Aber wenn dir jemand sagt, ob Mann oder Frau, dass du ein schönes Lächeln hast, und es war nicht, also so wie sie es gesagt hat, war das jetzt nicht irgendwie so Catcalling, Bauarbeiter-Vibe-mäßig, sondern einfach ein normales, sehr rationales Kompliment. Wenn das schon sexistisch ist, für einige, und wie gesagt, da hat jeder seine eigene Grenze, ab wann man selber wahrnimmt, dass das jetzt irgendwie unangenehm war oder sexistisch oder was auch immer. Aber woher weiß man denn, wo die Grenze der anderen ist, wenn es keine allgemeingültige mehr gibt? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das verschwimmt alles so. Jeder hat da ein anderes Empfinden für und regt sich über eine andere Form von Sexismus oder von Rassismus oder von Beleidigungen, von unangenehmen Situationen auf. Und ich, bei manchen denke ich, verstehe ich jetzt nicht. Verstehe nicht. Ich habe letztens ein Reel gesehen von einer, ich würde sagen, sehr feministisch orientierten Frau, die es schon sexistisch findet, wenn Männer Frauen die Tür aufhalten. Weil das können wir auch alleine.
Also Leute, mir könnt ihr immer die Tür aufhalten. Nehme
Und
ich
da
mit
habe ich.
Großhand.
Da, also, weißt du, was ich meine mit. Da, es gibt
Ja,
keine
ich glaube, das
klare
ist wirklich sehr
Grenze mehr.
individuell. Es ist individuell tatsächlich. Ich glaube, wie gesagt, da spielen ja auch wie immer persönliche Themen, persönliche Erfahrungen spielen mit rein, was man wie bewertet. Ich glaube, wenn du dein Leben lang damit geplagt bist, rassistisch angegangen zu werden, dann ist der Filter sehr stark. Also nicht, dass er unberechtigt ist. Ich glaube, wenn du sehr viel starken Rassismus erlebt hast in deinem Leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du auch die Sachen, die gar nicht mehr rassistisch sind, in die Richtung interpretierst.
Absolut.
Ja.
Aber
Das
dann
Gleiche
würde
mit
ich
dem
mir.
Sexismus, mit dem Feminismus. Aber es gibt natürlich, es ist natürlich aber auch, es ist wirklich schwierig, weil teilweise gibt es ja Lebensrealitäten easy, die von Tag 1, vom Kindergarten bis heute davon geprägt sind. Und es ist nicht einfach. Das ist wie mit Leute wechseln die Straßenseite wegen deiner Hautfarbe.
Ja.
Dass du als Einziger in der Klasse auf eine bestimmte Art und Weise behandelt wirst. Dass man dich für dümmer hält. Dass man dich mit gebrochenem Deutsch anspricht wegen deinem Aussehen. Ich glaube, wenn das deine Realität ist, jeden Tag, dann glaubst du auch nicht mehr daran, dass der 15. jetzt sehr auf dich zukommt, das vielleicht gar nicht so meint. Und
100
deswegen
Pro.
ist es natürlich hoch individuell in der Hinsicht. Das Gleiche mit Sexismus, das Gleiche mit, das, und deswegen ist es, das ist so eine schwierige Geschichte. Klar, gibt es ganz klare Sachen, die sind so schwarz-weiß, dass man die ganz hart verurteilen kann. Und dann gibt es natürlich auch eine Grauzone.
Ich würde mir nur wünschen, dass A, diese Menschen das mal reflektieren und B, dann vielleicht dafür ein anderes Label benutzen. Es muss doch nicht gleich das Label drauf Sexismus. Wenn mir jemand ein Kompliment gemacht hat und ich fand es unangenehm, dann kann ich doch einfach sagen, dass ich das Kompliment unangenehm fand. Da muss ich doch nicht sagen, das ist ein Sexist, weil ich das. Also verstehst du, warum
Ich
muss es
verstehe,
denn
was du
dann gleich
sagst.
gelabelt werden? Du kannst ja darüber sprechen, was für dich individuell unangenehm ist. Aber du musst es doch nicht gleich in diese Richtung mit so einem Buzzword verziehen, was gerade eh trendet, genauso wie das alles Mögliche toxisch ist. Nein, ist es nicht. So,
Ja.
und das ist auch keine persönliche Wahrnehmung mehr. Es ist nicht toxisch. Es ist vielleicht destruktiv, es ist ungesund, es ist dumm gelaufen, vielleicht war der ein Arschloch, aber es ist nicht unbedingt toxisch und auch nicht jeder ist Narzisst.
Ja.
Und diese Label, die wir diesen ganzen Dingen geben, aber mit individuellen Wahrnehmungen dafür, die von absolut, also in meiner Welt absolut nicht nachvollziehbar zu 100% nachvollziehbar eine Range haben, finde ich einfach schwierig.
Es ist schwierig. Es ist, wie gesagt, es ist höchst individuell. Also, wie gesagt, natürlich gibt es Schwarz-Weiß-Aussagen, die ganz klar zuzuordnen sind, fertig. Und es gibt natürlich ganz vieles, das Raum für Interpretationen lässt. Und dadurch, dass wir nicht nachfragen und die Interpretation natürlich, wir interpretieren ja immer von innen nach außen, auch natürlich anhand unserer Erfahrungen, unserer Themen, unserer Ängste und so weiter und so fort. Es ist schwierig. Es ist einfach wirklich schwierig, Easy. Und das Problem ist einfach, dass wo es auf der einen Seite vielleicht Menschen gibt, die zu schnell ein Label draufpacken, gibt es auf der anderen Seite Menschen, die zu schnell echt beschissene Sachen sagen und es gar nicht einsehen, warum das ein Problem ist. Und es gibt halt, ne, es ist ja so eine, da gibt's ja zwei Seiten. Und es gibt auf zwei Seiten Extreme, also Menschen, die sich da nämlich extrem verhalten und nicht in die Eigenverantwortung gehen. Und Menschen, die ja bewusster umgehen. Und das ist halt das Problem. Je nachdem, wo man halt da steht. Und das ist sehr, sehr schwierig, das richtig einzuordnen. Das ist
Ja.
einfach so. Ja,
Wir leben in
sauschwierig.
komplizierten Zeiten.
Voll, easy. Es ist so kompliziert. Alter Schwede, wirklich. Ich sehne mich nach dem Simplifizieren meines Lebens. ich ziehe jetzt nichts um, ihr seht, ich will so wenig wie möglich besitzen. Ich will es einfach einfacher haben. Wirklich. Das ist wirklich, wenn du mich fragst, was ist gerade das, was ich am meisten möchte? Ruhe und Einfachheit. Wirklich. Oder es liegt am Alter, weil ich jetzt 37 bin, keine Ahnung. Aber das sind schon Werte, die immer mehr an Deutung gewinnen aktuell, muss ich wirklich sagen. Weil es alles zu kompliziert ist. Wirklich manchmal. Und ich denke mir so, boah, gar keinen Bock mehr. Neben mir laufen.
Fühle ich. Fühle ich. Also insbesondere alles, was wir gerade besprochen haben, finde ich einfach super anstrengend. Und manchmal würde ich mir einfach wirklich wünschen, guck, jetzt habe ich schon wieder Angst, dass das jetzt jemand gleich falsch versteht. Aber manchmal würde ich mir einfach wünschen, wisst ihr was, behaltet doch eure Meinung einfach für euch. Wenn ihr meine nicht mögt, voll cool, kann ich voll mitleben. Aber ihr müsst mir doch deswegen nicht schreiben. Weißt du? Behaltet es doch für euch. Hört einfach was anderes. Macht doch, was ihr wollt. Aber warum müssen einem Leute auch immer mit Ankündigung entfolgen?
Das verstehe ich auch nicht.
Was ist
Geht
mit
doch
euch?
Einfach.
Geht
Ja.
doch.
Ja. Das zum Beispiel ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Du bist
Ich
auf
auch
Heimweg
nicht.
hier. Ich weiß noch, Isi, ich werde es nie vergessen. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, so einen Fragebutton. Und ich mache da immer wieder mal diese Umfragen, wie alt bist du, männlich, weiblich, einfach nur, um diese Community so einschätzen zu können, ein bisschen. Und da waren halt einfach so viel beantwortet und es gab ganz viele auch auf diesem, ich habe auch ganz viele so so Question-Dinger gehabt, wo Leute immer Sachen eintragen können, da habe ich ihre Antworten gepostet und dann ist daraus eine sehr lange Story geworden, also ganz viele Storylines sind draus geworden. Und ist ja, also so viel mache ich ja eigentlich gar nicht, das war eine Ausnahme, ja. Und dann schreibt mir eine so, ich musste gerade mich bestimmt 20 Minuten durch jede Story klicken. Das war einfach zu viel. Ich steck mir so, wer hat dich gezwungen?
Ja.
Also einmal nach rechts wischen und die Story wäre weg gewesen.
Ja,
Du bist ganz woanders gewesen.
vielleicht hätte sie eine technische Instagram-Einweisung gebraucht.
Weiß ich nicht,
Also
aber es war so.
Falls du gerade zuhörst, liebe Person, der das zu viel war,
ist mir entfolgt danach.
Du musst nicht, aber vielleicht hört sie ja trotzdem, du musst nicht, wenn eine Story läuft, immer nach rechts tippen, um in die nächste Story zu kommen. Du kannst auch nach links wischen und dann kommst du einfach direkt zur nächsten Person. Ganz einfach.
Ja.
Ohne deswegen Menschen vorher dumm anmachen zu müssen. Gar kein Problem.
Ja, voll. Also es ist anstrengend und kompliziert manchmal, ne? Und aber ich glaube, da braucht man irgendwann einfach eine dicke Haut. Ist leider so. Ich glaube, sobald man rausgeht mit irgendwas easy, sobald man Social Media macht, muss man damit rechnen, dass ein Backlash kommt, weil nicht jeder findet das cool, was man macht. Und das ist in Ordnung, weil ihr macht es für euren Tribe. Ja, your vibe attracts your tribe. Und eure Leute, die es cool finden, finden zu euch. Und der Rest halt nicht. Es ist halt nicht mein Anspruch, von jedem gemocht zu werden oder dass jeder einverstanden ist mit dem, was ich mache. Fertig. So.
Es ist nur nicht immer einfach.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist
Ne?
viel
Also
Druck.
egal, wie dick dein Fell ist. Ich meine, es gibt so Sachen, die interessieren mich gar nicht. Also wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch, dass mich alle mögen. Ich bin es vor allen Dingen gewöhnt, ne? Dass man mit meiner Meinung vielleicht nicht unbedingt zurechtkommt oder weil ich ja auch sehr laut und sehr direkt bin und so. Ne? Also ich bin das gewöhnt. Ich komme voll gut damit zurecht. Du kannst über mich denken, was du möchtest. Und du kannst meine Meinung doof finden. Du kannst meine Arbeit doof finden. Du kannst alles doof finden. Voll cool. Aber die Art, womit Menschen mittlerweile manchmal mit solchen Dingen umgehen, die ist, glaube ich, das, was es für mich anstrengend macht. Nicht, dass es prinzipiell Leute gibt, die mich kacke finden. Damit bin ich voll cool. Aber die Art an Diskussionen, die man heutzutage führen muss, oder die Art an Nachrichten, die man heutzutage bekommt, oder auch wie schnell Shitstorms entstehen und wie Leute auf einen losgehen und einen beleidigen teilweise, das ist was, wo ich echt manchmal denke, okay, wow, what the fuck? Was zur Hölle stimmt mit euch nicht? Jetzt macht mal alle wieder ein bisschen locker so. Ich glaube, das ist das, was mir manchmal zu schaffen macht. Nicht, dass ich jetzt super oft Shitstorms hätte. Und auch also nicht so schlimm wie manch anderer mit wirklich viel Reichweite und wo vielleicht auch noch Zeitungsartikel passiert sind oder ne, andere Sphären. Aber das bisschen Shitstorms, was ich schon hatte, wo auch mein Profil geteilt wurde auf anderen Profilen und die Leute auf mich tatsächlich gehetzt wurden und so, da denke ich immer so, ui, also das ist ein anderes Level an, du bist nicht meiner Meinung, weißt du?
Auf jeden Fall. Und das, ich finde, das spiegelt einfach, also jetzt Leute natürlich nicht, wir denken jetzt hier nicht in Extremen, sondern es spiegelt auf jeden Fall dieses, die Fehlerunfreundlichkeit, die wir als Gesellschaft haben. Wir haben so eine schlechte Fehlerkultur in Deutschland. Oh mein Gott. Also generell,
Ja.
persönlich oder wie auch immer. Es ist nie konstruktiv. Es ist nie aufarbeitend. Es ist immer, wir hauen auf die Person drauf, die den Fehler gemacht hat. Weil Fehler machen ist ja verboten und du bist dumm, wenn du Fehler machst. Wo in anderen Ländern damit ein bisschen besser umgegangen wird, also nach dem Motto Fail Forward und wo Fehler auch als etwas angesehen werden, wo man daraus lernen kann. Und wie gesagt, es ist halt, ich weiß nicht, aber natürlich, es ist halt so schwierig, auch da ist es schwierig. Es gibt Leute, die haben sich echt gravierende Sachen erlaubt und dann kommt dann noch nicht mal eine richtige Entschuldigung. So noch nicht mal eine, also dann musst du dir die Statements-Videos anguckst und denkst dir, also von Verantwortung übernehmen ist ja nicht viel. Bitte für die Scheiße, die du gebaut hast. Also du siehst wieder, auf beiden Seiten gibt es da auch Sachen, ne, auch da auch zum Beispiel, wenn Kritik persönlich wird. Macht doch konstruktive Kritik, Leute. Wenn ihr schon schreibt und kritisiert, bleibt doch sachlich und kritisiert wirklich den Sachverhalt, anstatt die Person persönlich anzugreifen. Und
Ja, aber das wird nicht.
Das ist, ich weiß, das ist Königsdisziplin. Aber ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Easy.
Definitiv.
Ich würde sagen, für heute reicht das. Oder was denkst du?
Ja, ich denke schon. War
Ja.
jetzt, ich hab nicht auf die Uhr geguckt, ehrlich gesagt. Aber ja, ich habe gefühlt, sollten wir jetzt so ungefähr bei einer Stunde angekommen sein. Wir wollen ja jetzt auch nicht überfordern.
Nee, nee, nee. Wobei viele Leute geschrieben haben, sie hätten uns noch stundenlang zuhören können. Was echt ein schönes Kompliment ist. Vielen Dank, Leute.
Also noch nicht mal ich würde uns länger zuhören, aber ja, okay.
Ich glaube, weil wir uns den ganzen Tag hören, deswegen. Und das Regime. Also vielen Dank fürs Einschalten, ihr Hübschen. Denkt daran, ihr wisst, alles steht und fällt hier mit diesen verschissenen Bewertungen und Abonnieren. Deswegen tut uns bitte einen Gefallen, wer es noch nicht gemacht hat, abonniert und lasst mal 5 Sterne da. Und wenn ihr bei Apple seid, schreibt eine Rezension. Natürlich nur, wenn es euch auch gefällt.
Nee,
Und
auch wenn nicht.
auch wenn ich sag's easy. Ich
Ja,
bin
ist mir egal.
Ich sehe scheiß auf euch. Also ich sag.
Mir geht es nur um Zahlen. Es ist mir völlig egal, ob du mich mochtest oder nicht. Schreib trotzdem eine gute
Genau.
Bewertung. Danke.
Du oberflächliches, arrogantes Mädchen.
Ja.
That's me. That's me.
It's a
Okay.
me.
It's
Mario.
A me.
Wusstest
So,
du eigentlich,
ciao.
dass Mario nicht It's me Mario sagt?
Sondern?
Itsumi Mario. Das heißt super auf Japanisch oder Chinesisch.
Verarsch mich nicht.
Nein, ernsthaft.
Das ist nicht dein
Das ist
Ernst.
mein voller Ernst. Und ich renne mein Leben lang rum und sage, It's a me. Mario.
Ganz ehrlich, ich ändere es nicht. It's a me, Monja. It's easy. Und hiermit sagen wir Tschüss, Leute.